Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Apostel schreibt an seine Gemeinde: Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir wollen beten. O Herr, du weißt, wie viele unter uns noch gar nicht auf diesem Wege zum ewigen Leben sind. Du weißt, wie viele noch auf dem Weg zur Hölle sind. Da lass doch diesen Totensonntag dazu dienen, dass sie umkehren. O Herr, ruf uns, du Lebensfürst. Ruf uns, die wir dem Totengericht entgehen, mit mächtiger Stimme zu dir. Wir wollen es dir sagen, Herr, dass in unserem Leben viel Sünde und Schuld ist, und wir legen dir das hin, und wir bitten dich, deck es zu mit deinem Blute und gib uns Augen, die das Ziel klar erkennen können. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todesbein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Das Gebet Moses, des Mannes Gottes, im 90. Psalm. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder, du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da früh blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unser Leben zu wie ein Geschwätz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Zweiten Vers singen herzlich die, die oben im Übertragungssaal sind. sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören zum heutigen Totensonntag ein Wort aus dem ersten Kapitel des Briefs, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Totensonntag. Da denken wir an die Lücken, die der Tod im Kreis unserer Familie gerissen hat. Wir denken an die Freunde, die wir hatten und die der Tod uns weggenommen hat. Und wir denken hoffentlich daran, dass der Tod auf uns alle wartet. Dass er mit jedem Tag, den wir leben, uns näher auf den Leib rückt. Meine Freunde, wir gleichen also Leuten, die vom Tode belagert sind. Wissen Sie, wieso die Menschen einer mittelalterlichen, belagerten Stadt von den Mauern aus sehen konnten, wie der Feind mit seinen Gräben und Abbroschen näher rückt? So sehen wir den Tod als drohenden Feind auf uns zurücken. Dass wir davor die Augen verschließen, wir Narren, ändert die Situation ja nicht. Als drohenden Feind sehen wir auf uns zukommen. Und nicht nur als drohenden Feind. Das Merkwürdige ist, dass dieser selbe Tod sich auch als ein bezaubernder Verführer gibt. Warum begehen so unheimlich viele Menschen Selbstmord? Und gerade junge Menschen, weil der Tod ihnen versprochen hat, dass er die Lösung aller Probleme ist, dass er die tiefe Ruhe ist, dass er die Befreiung aus aller Quälerei ist. Oh, meine Freunde, der Tod ist ein faszinierender Verführer. So kommt er auf uns zu. Er ist in die Reihen unserer Freunde und Familien eingebrochen. Er kommt auf uns zu als drohender Feind oder als furchtbarer Verführer. Und wir sind ihm unentrinnbar ausgeliefert. Meine Freunde, wirklich unentrinnbar. Ich habe Ihnen eben, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, ein atemberaubendes Wort vorgelesen. Da spricht der Apostel Paulus, den wir ja den ganzen Sommer nun kennengelernt haben, von seinem Sterben und seinem Tod. Aber er spricht so völlig anders darüber als alle anderen Leute, als ich eben geredet habe, dass zum Beispiel das Wort Tod oder Sterben gar nicht darin vorkommt. Die Worte hat er nicht mal. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre. Aber um euretwillen ist es nötiger, im Fleisch zu bleiben. Da kommt noch nie einmal das Wort Sterben und Tod vor. Da spricht der Paulus von diesen Dingen wie einer, ja, so kommt mir es vor, wie einer, der dem Tode bereits entronnen ist. Wie einer, der lacht und sagt, ist gar nicht unentrinnbar. Liebe, das lohnt sich, so ein Wort am Totensonntag anzusehen. Ich überschreibe den Text und die Predigt. Einer, der dem Tod entronnen ist, berichtet. Ein Entronnener berichtet. Ich habe drei Teile und ich möchte die drei Überschriften heute gleich mal von vornherein nennen. Erstens, der berichtet, seitdem ich mit Jesus lebe, sterbe ich gerne. Zweitens, seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gerne. Drittens, seitdem ich Jesus gehöre, lebe ich prinzipiell. Lassen Sie uns diese drei Stücke mal ansehen. Ein Entronnener berichtet. Erstens, seitdem ich mit Jesus lebe, sterbe ich gerne. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Wie spricht der Mann eigentlich vom Sterben? Der spricht vom Sterben, als wenn das nichts wäre als eine Reise in ein anderes schönes Land. Genauso könnte ich jetzt sagen, ich habe Lust aus dem trüben novemberlichen Essen abzuscheiden und nach dem sonnigen Ägypten zu fliegen, welches auch viel besser wäre. Nicht wahr? So spricht er vom Sterben, dieser Mann. Und Sie müssen noch Folgendes beachten. Nicht wahr, das Wörtlein abscheiden, das Luther bei seiner Übersetzung gewählt hat, das hat ja immer noch so ein bisschen den Geruch von Sterbet und Friedhof für uns. Nicht? Abscheiden, das gibt's nur beim Leichenpitter. Also Sie wissen, Neue Testament ist griechisch geschrieben. Und da hat das Wort, das hier steht, absolut nicht diese Bedeutung. Vielleicht jetzt es bekommen wegen dieses Bibelwortes. Es steht im Griechen das Wort Apolyon, das heißt eigentlich losbinden. Dass man sein Schifflein losbindet und hinausfährt auf die See. Und von da bekommt das Wort Apolyon die Bedeutung abreisen. Unsere Essener Jungs würden einfach drastisch sagen, abhauen. Und da wir Pfarrer ja nun permanent ermahnt werden, wir sollen die Sprache des Volkes etwas deutlicher reden, erlauben Sie mir es einfach in dieser Vulgärsprache mal zu sagen. Der Paulus sagt dir, ich habe Lust abzuhauen und zu Jesus zu reisen und da in Ewigkeit zu bleiben. Und da ist kein Wort drin von Todesröcheln und von Beerdigung und von Verwesung und Friedhof. Ich habe Lust abzuhauen und zum Herrn Jesus zu gehen, bei ihm in Ewigkeit zu bleiben. Kein Wort von dem, was von Kränzen und verwelkten Blumen, alles was dazugehört, so, nicht? Nicht die Bohne von. Ja, ich muss Sie noch was aufmerksam machen. Wo Luther übersetzt, ich habe Lust, da steht im griechischen Text ein viel härteres Wort, Epithymia. Das heißt also, das wird etwa gebraucht, wissen Sie, im sexuellen Bereich. Begierde, scharf sein, so. Ich habe eine brennende Begierde abzuhauen und zum Herrn Jesus zu reisen. Da möchte man, so, also jetzt in unsere Sprache übersetzt, nicht? Da möchte man ja wirklich sagen, Paulus, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Weißt du wirklich nichts von dem Grauen, das über dem Sterben und Tod liegt? Es ist doch furchtbar, die Auflösung des Leibes. Wobei vielen Leuten der Leib das Einzige ist, was sie haben. Ne? Die Seele links futsch ist. Ist doch furchtbar, diese Auflösung des Leibes. Und gegen eine Wand gehen, wo man nicht weiß, ist da eine Tür? Ist was dahinter oder nicht? Paulus, weißt du nichts von dem Grauen, das über dem Tode liegt? Und jetzt muss ich Ihnen gerade so erzählen, wie mir es vorkam. Sehen Sie, darauf hat der Paulus geantwortet und antwortet mit allen seinen Briefen. Lieben Leute, von dem Grauen des Todes weiß ich. Und dieses Grauen ist viel, viel schrecklicher, als ein normaler Mensch denkt. Das Grauen des Todes ist viel schrecklicher als der Mediziner, der mit seiner Spritze rumrennt, ahnt. Und er sagt, Paulus, das könnt ihr an Jesus studieren. Der hing am Kreuz, angenagelt, ist gestorben, war kein Kinderspiel. Aber da kam was viel Schreckliches dazu. Gott hatte alle Sünden der Welt auf ihn geworfen, so heißt in der Bibel. Er wollte gerade stehen dafür. Und weil Gott mit keiner Sünde Gemeinschaft hat, hat ihn Gott im Sterben um dieser Sünden der Welt willen verstoßen. Das ist Grausamste. Von Gott verstoßen, Gott verlassen. Mein Gott, schreit er, warum hast du mich verlassen? Und jetzt möchte ich ihn sagen, wer von uns in seinen Sünden dahin fährt, seine Streitigkeit, seine Lügen, seine unvergebenen Sünden, seine Gottlosigkeit, der erlebt nicht nur das Sterben, sondern dass Gott ihn in diesem Augenblick verstößt und ihn in einen Richterspruch stellt. Da hilft keine Spritzung, kein Morphium und nichts, dass an die Angehörigen im Sterbebett stehen, gar nicht. Dass im Augenblick, wo das Sterben anhebt, Gott mit den Menschen spricht. Und von seiner Sünde spricht und mit seinen Sünden dahin fährt. Das ist grausam, lieben Freunde. Und da gibt ja wohl auch nicht ein Abendmahl in den letzten 3 Minuten, nicht? Totensonntag, da steht drüber, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden müssen, auf dass wir klug werden. Wir sind dumm, dass wir klug werden. Was wir so gemeinhin Sterben nennen, das ist ein doppeltes Grauen. Das ist die Auflösung des geliebten Leibes, wer hat seinen Leib nicht lieb? Und das ist das Verstoßenwerden von Gott um der Sünde willen. Gott verlassen. Paulus, sage ich, wenn der Tod viel ernster ist, als man das so sieht mit Augen, wie kannst du dann so kindlich und naiv sagen, ich habe Lust abzureisen? Und darauf antwortet uns Paulus mit seinen ganzen Briefen, so, und bitte, das müssen Sie jetzt zu Herzen nehmen. Da antwortet Paulus so, ich glaube an den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes und mein Erlöser und Heiland. Und ich habe den Schritt gewagt aus meiner Vergangenheit zu ihm hin und habe ihm mein Leben gegeben und anvertraut. Ich habe meine Schuld und Sünde vor ihn hingelegt, jeden Tag. Und nun weiß ich, er hat den Tod, das Sterben und das Verstoßensein von Gott erlitten für mich. Er hat es für mich mit Gott ausgemacht. Jetzt gehen mich, weil ich Jesus gehöre, der Tod und Gottes Gericht nichts mehr an. Das sind ganz unerhörte Sätze. Die Zeit ist zu kurz, das sind Belege aus den Briefen des Paulus. Nun gehen mich der Tod und das Gericht Gottes nichts mehr an. Denn Jesus, von dem heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Kein Wunder, meine Freunde, haben Leute, die durch Jesus versöhnt sind, solch eine Liebe zu ihrem Heiland. Das kann ein unerweckter Weltmensch einfach nicht verstehen. Dass Christenleute Jesus lieb haben. Und darum ist ihre Hoffnung einfach darauf gerichtet, einmal bei ihm zu sein, ihn zu sehen. Wie sagt Paulus, ich habe Lust abzureisen und bei Christus zu sein. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden, denn er hat es versprochen und dem Worte Jesu traue ich mehr als sämtliche Worte sämtlicher Politiker vom Jahr 6000 vor Christi Geburt an bis zum heutigen Tag. Auch als den Worten aller Gelehrten. Das Wort Jesu gilt. Niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die mir gegeben hast. Das sind meine Herrlichkeit sehen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist und wie die Worte alle heißen. Ich habe Lust abzusalben und bei Christus zu sein. Das ist die Hoffnung der Christen. Verstehen Sie, wir können unsere Hoffnung auf die zukünftige Welt nicht ausbauen wie Mohammedan oder die alten Germanen. Die hatten sich da so große, typisch germanisch, ne? Für die war Valhalla ein großer, wie mir Stammtisch. Nicht? Riesige Hallen, wo die Bier trinken.
Unsere Ansprüche waren stets primitiv. Das können wir nicht mehr, sondern unsere Hoffnung besteht darin, und bei Christo zu sein. Ich habe Lust abzureisen und bei Christo zu sein. Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Ich möchte keinen Gottesdienst vorübergehen lassen, ohne dass ich Sie herzlich bitte, prüfen Sie Ihren Stand ernst, ob Sie dem Herrn Jesus gehören. Das weiß man, ob man es tut oder nicht. Ob man in die Todeslinie, in die Lebenslinie gekommen ist. Wer ihn ablehnt, wer mit ihm nicht ernst macht, für den ist das Sterben das doppelte Grauen, wie ich sagte, Auflösung des Leibes und Gericht Gottes. Aber wer in die Arme Jesu gefunden hat, sich umgekehrt hat und zu ihm gegeben, meine Freunde, der kann sagen wie Paulus: Seitdem ich mit Jesus lebe, sterbe ich gerne. So, nun kommt mein zweiter Teil, und da drehe ich den Satz beinahe bloß um. Seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gerne. Seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gerne. Das muss ich Ihnen nun erklären. Gott helfe mir, dass ich es hinkriege. Ich habe vor dem Teil ein bisschen Angst. Die Sache ist klar, aber wir Menschen sind so schlecht imstande, diese großen geistigen Wahrheiten zu sagen. Aber es gibt einen Heiligen Geist, der Ihnen das sehr deutlich machen kann. Also ich fange an. Sehen Sie, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Kriegen wir da nicht doch den Verdacht, ob der Paulus nicht doch dem Verführer Tod erlegen ist? So wie so ein Selbstmörder, der vom Tod magisch angezogen wird. Nur dass Paulus den letzten Schritt nicht tut. Aber er spielt mit. Haben wir hier nicht doch so eine unheimliche Todesmystik? So ein Bezaubertsein vom Tode. Die Nazis, die auf ihren Klavieren ja keine zarten Töne hatten, sondern nur die groben, die mit Holzhammer gehauen werden, pflegten das so auszudrücken: Die Christen sind weltfremde Menschen, die bloß nach dem Himmel schielen. Ist das hier nicht so? Ich habe Lust abzuscheiden. Und darauf kann ich nur sagen, was ist das für ein dummes Geschwätz. Es gehört zum Leiden eines Pfarrers, dass er sehr viel dummes Geschwätz ertragen muss. Das ist ein furchtbar dummes Geschwätz. Hören Sie doch, wie der Text weitergeht. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, welch auch viel besser wäre, aber es ist nötiger im Fleisch, das war die starke Wort, Ensaki, im Fleisch, das heißt im Leibesleben, mit all seinen Misere, mit seinem Zahnweh und seinem Ärger und all, zu bleiben, um euretwillen. Um euer Willen. Da sagt der Paulus: Ich lebe gerne, denn mein Leben hat einen Sinn. Ich darf für andere da sein. Es hat ja wohl keinen Sinn, nur zu 15 Millionen noch 3 dazu zu verdienen und dann zu sterben, nicht? Verstehen Sie? Und die meisten Leute leben ja ernsthaft sinnlos, auch wenn sie viel Getöse um sich machen. Paulus sagt: Mein Leben hat einen Sinn. Um euretwillen. Und darum lebe ich gerne. Und das hängt nun wieder mit Jesus zusammen. Das muss ich nur eben noch mal ganz dick unterstreichen. Das Ganze hängt mit dem geoffenbarten Gott Jesus Christus zusammen. Ohne Jesus gibt es kein Licht und keinen Frieden und nichts. Ohne Jesus kann man nicht richtig leben und nicht richtig sterben. Wird's Leben sinnlos und Sterben grauenvoll. Mit Jesus verändert sich tatsächlich das ganze Leben. Und mit Jesus kann ich getrost sterben und sinnvoll leben. Um euret Willen, meine Freunde, das muss ich also jetzt erklären, was das bedeutet. Und wie gesagt, das ist so schwer zu sagen und es ist dann ja so einfach zu verstehen. Es liegt so viel daran, dass ich es verstehe. Sehen Sie, was nennt eigentlich ein Weltmensch Leben? Junger Mann, was nennen Sie Leben? Junges Mädchen, was ist Leben? Leben ist, dass ich mein Ich, mein dickes Ich, man kann wirklich dünn sein und doch ein ganz dickes Ich haben, verstehen Sie? Mein dickes Ich richtig pflege und kultiviere und füttere mit allem, was ihm wohltut. Das heißt doch Leben, nicht wahr? Das fängt doch schon mit dem Baby an. Kaum das Kind 3 Tage hat, er erzwingt es durch Brudeln, dass die ganze Familie sich um ihn dreht. Nicht wahr? Und so geht das weiter bis zum Sterben. Gut, dass ab und zu das Baby ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen kriegt, da wird es abgesetzt, nicht? Die Schwierigkeit der Einzelkinder, dass sie davon loskommen, ohne die Erziehung durch andere Geschwister. Aber wir haben es ja alle in uns. Dieses dicke Ich. Das hat sein Recht auf Freude. Das hat sein Recht auf Genuss. Das hat sein Recht auf Liebe. Das hat ein Recht darauf, dass die Achse wird, um dass sich die Welt zu drehen hat. Das darf weinen, wenn die Welt auf ein Hühnerauge tritt. Aber das hat das Recht, 100 Hühneraugen zu quetschen. Das ist mein dickes Ich. Und nun passiert es, dass ein Mensch unter die Gewalt des Heiligen Geistes kommt. Und dann wird er vor Jesu Kreuz gestellt. Und dann steht man vor dem Kreuz des Sohnes Gottes, der gerichtet wird vom Zorn Gottes. Und dann begreift man, dieses Todesurteil über Jesus gilt ja eigentlich mir. Das gilt ja mir. Und dann erkennt man das an und gibt sein dickes Ich mit Jesus in den Tod. Das ist ja zum Tode verurteilt. Warum tue ich mich so wichtig? Paulus sagt, ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich bin mit Christo gekreuzigt. Da unter Jesu Kreuz bekommt unser Ich seinen Todesstoß. Aber das ist mit einmal nicht gemacht, meine Freunde. Sie kennen ja diese hübsche alte Geschichte, dass ein Mann, der so viel von der Taufe hielte, sagte, mein altes Ich ist ertränkt in der heiligen Taufe. Und da meldet sich einer und sagt, mein Ich kann schwimmen und kommt wieder rauf. So ist das. Es ist mit einmal nicht abgetan. Und darum sagt der Apostel Paulus, es ist jetzt nicht ganz einfach, sagt der Apostel Paulus in dem Brief an die Kolosser einen ganz paradoxen Satz, da sagt er, ihr seid gestorben mit Jesus am Kreuz. So tötet nun euer Ich. Das steht nebeneinander. So ist das. Ihr seid mit Jesus gestorben, als ihr an ihn glaubtet, aber ihr tötet nun euer Ich. Und darum betet einer, der Jesus kennengelernt hat, mit großem Ernst, glaube es tun viele meiner Jungs, so oder ähnlich, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Aber wenn unter Jesu Kreuz, dass ich den Todesstoß so kriegt, meine Freunde, dann wird man ja frei für andere. Und sehen, so kann der Apostel Paulus sagen, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ich lebe gerne, seitdem ich mit Jesus gestorben bin. Und nun stehen vor meinen Augen eine Menge wundervoller Frauen und Männer, die ernst damit gemacht haben. Was Paulus mal sagt, ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. Männer und Frauen, die einfach wundervoll waren. weil sie nicht mit der Welt zur Last fielen, weil sich alles um sie drehen musste, sondern weil sie aus der, ja, das Ich war getötet und waren sie für andere da. Ich müsste 1000 Beispiele erzählen, hier aus, von Menschen, ich kenne sie doch, so viele von ihnen, nicht? Wenden sie es selber auf sich an, dass das Ich endlich einen Todesstoß kriegt und dann lohnt sich zu leben für andere. Ich will nur ein Beispiel nehmen. Eine der wundervollsten Frauengestalten der evangelischen Kirche ist Eva von Thiele Winkler. Sie erzählt einmal, ich war 18 Jahre, da lag das Leben in dem reichen, vornehmen Hause vor mir. Was sollte es mir bringen? Liebe, Genuss, Reichtum, eine glänzende Rolle in der Gesellschaft. Nach all dem verlangte mein Herz nicht mehr, seitdem ich Jesus gehörte. Und nun kommt der Satz. Ich wollte mich selbst und alles, was ich war und hatte, hineinwerfen in den Jammer der Zeit. Das heißt sinnvoll leben, ja? Seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gerne. Nein, nein, ist kein weltfremdes Todesmystik hier, weltfremde Todesmystik. Seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gerne. Aber durchschau auch denn das Affentheater des sinnlosen Daseins um mich herum. Verzeihen Sie, stand nicht im Manuskript, aber sowas fährt einem ab und zu raus. Jetzt will ich zum dritten Teil kommen. Ein Entronner, dem Tode Entronner berichtet, seitdem ich mit Jesus lebe, sterbe ich gern. Seitdem ich mit Jesus gestorben bin, lebe ich gern. Seitdem ich Jesus gehöre, bin ich immer im Leben. Ich habe Lust abzuscheiden, bei Christo zu sein, aber es besser im Leibesleben zu bleiben, um euretwillen. So oft ich an dieses ganz große Wort komme, fällt mir eine Geschichte ein, die ich Ihnen wahrscheinlich an jedem Totensonntag erzähle. Ich weiß es nicht, nehmen Sie es nicht übel. Ich hatte so eine wundervolle alte Tante in Stuttgart, große Kinderschar. Und nun war sie sterbenskrank und da waren ihre Kinder um das Krankenbett versammelt und weinten, Mama sterbt nicht und so. Und da schaut sie auf einmal mit leuchtenden Augen ihre Kinder an und sagt, mach doch nicht so ein Geschrei. Es geht zum Leben so oder so. So wundervolle Sache. Verstehen Sie, da ist genau dieses Entronnensein im Tode, wie es im Pauluswort ist. Es geht zum Leben so oder so. Da ist kein faszinierender Verführer mehr und kein drohender Feind. So sprechen Kinder Gottes, die den Herrn Jesus als ihren persönlichen Heiland angenommen haben, es wagen, vor der Welt zu bekennen. Denken Sie, der Herr Jesus hat einmal ein unerhörtes Wort gesagt. Wer an mich glaubt, das heißt ja bei ihm ist, der wird nimmermehr sterben. Ja, ein unerhörtes Wort, der wird nimmermehr sterben. Könntest du ausdrücken, wenn es mit solchen Jesusleuten das sogenannte Sterben geht, an die Auflösung des Leibes, dann können sie gar nicht sterben, weil sie Sterben bereits hinter sich haben mit Jesus. Das haben sie hinter sich. Aber ich muss nun schließen mit einer kleinen Erinnerung. Ich hatte mal eine große Beerdigung. Und das bildete sich ein großer Leichenzug und ich ging mit dem trauernden Ehegatten hinter dem Sarge. Es wurde eine wundervolle Frau beerdigt. Sie war ein außergewöhnliches Menschenkind und ich verstand die Trauer dieses Mannes. Ich war so richtig mit ihm verbunden, während er so leise schluchzend neben mir herging. Und auf einmal geschah etwas, das uns weltenweit auseinanderbrachte. Da stand am Rand des Weges ein junger Bursche, so um 20. Und glotzte so, wie so ein Kerl das tun kann, glotzte so den Leichenzuchter an. Sein Gesicht stand nichts geschrieben von Geist und so, er glotzte einfach. Er dachte sich gar nichts. Und da fährt ihn der trauernde Mann, der neben mir ging, so leise zischend an, zu die Mütze runter. Man muss Respekt haben vor dem Tode. Und der Junge riss erschrocken die Mütze runter. Und ich weiß, dass das ganze deutsche Volk, das gar nicht genug Ehrenmänner für Tode bauen kann, dem Mann im Herzen recht gibt. Man muss Respekt haben vor dem Tode. Und da habe ich innerlich gelächelt. Denn durch mein Herz und meinen Sinn ging gerade eine Zeile aus dem Lied von Luther, das er zur Auferstehung Jesu gedichtet hat. Die Auferstehung Jesu aus dem Grabe. Die Zeile heißt, ein Spottertod ist worden. Und nun kann ich nur sagen, zu all denen, die nicht dem Heiland angehören, haben sie nur recht Respekt vor dem Tode. Sie haben allen Grund dazu. Er wird übel mit ihnen umgehen. Er wird ihnen das Grauen beibringen und ihnen alle Sicherheit wegnehmen. Wer aber den Ruf Jesu des guten Hirten gehört hat und ihm gefolgt ist, der kann über Gräber hin das Lied singen. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle? Wir wollen beten. O Herr, wir stehen in einer Welt voll Leichen, voll Gräber, voll Todesmale. Nun lass uns doch dein Angesicht sehen, du Lebensfürst. Amen. Wir wollen stehen bleiben und einen Vers aus dem Osterlied singen. 63, Vers 5. Komm und bleib auf. In Wahrheit singen können. Ich bin stets sein Gesell. Wir wollen nach dem Segen, oh erschrecken Sie nicht, aus dem Sommerlied, Anhang 24, den schönen Ewigkeitsvers singen. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl im Christi Garten sein. Wie wird es da wohl klingen? Nun wollen wir beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.